Und ja, jetzt hat sie
So, die meisten von euch wissen, dass ich ja jetzt, ich war jetzt 10 Tage in Israel und habe sehr, sehr viel erlebt. Und bei mir im Hirn rotiert es immer noch, obwohl ich schon seit Dienstag da bin, habe sehr, sehr viel erlebt, sehr viele Eindrücke. Mein Bild hat sich auch total verändert, so meine Meinung über Israel und über alles, was dort läuft. Ich möchte nächsten Sonntag euch von der Reise erzählen. Ich brauche ein bisschen Zeit, weil ich will euch auch Bilder zeigen und ich habe so viel erlebt, ich kann ja nicht 14 Tage reden, so ich will das alles ein bisschen zusammenfassen. Tina hilft mir, einen PowerPoint zu machen. So, wenn ihr Leute habt, die sagen, ich würde mich auch dafür interessieren, ladet sie doch ein, nächsten Sonntag. Und eben, weil wir brauchen eben jetzt noch die Woche zum das Zusammenstellen. So schnell ging das jetzt nicht. Aber eben, eine Sache möchte ich jetzt schon sagen, was mich unter anderem sehr, sehr bewegt hat, ist diese Tatsache, dass wenn wir mit Jesus gehen, dass wir dann einen Dienst der Versöhnung haben. In Israel haben wir, also ich bin mit einem Dienst dorthin gefahren, der heißt Philippusdienst. Wir zahlen auch regelmäßig von der Gemeinde denen, also ein Teil, also die Gemeinde zahlt ja immer, wenn du Zehnten zahlst und alles, was an Zehnten reinkommt, wird für uns, tun wir wieder 10% davon an einen anderen Dienst geben. So, und unter anderem, wir haben mehrere Dienste und unter anderem unterstützen wir auch den Philippusdienst, weil der Philippusdienst kümmert sich in Israel um Christen. Also nicht um Juden, sondern um christliche Gemeinden und nicht nur um christliche Gemeinden, sondern auch um arabische Gemeinden. Ja, weil da unten gibt es ja arabische Christen und die haben kein einfaches Leben da. Und auch die Christen haben kein einfaches Leben und das ist eigentlich so die Vision von diesem Philippusdienst, eine Vision der Versöhnung. Und über Versöhnung möchte ich heute Morgen mit euch reden. Also es ist schon geprägt, ein bisschen von dem, was ich erlebt habe. Ich sag euch manchmal, da habe ich einfach nur noch geweint. Bis jetzt habe ich so ein einfaches Bild gehabt, ja, so Israel, Gott sagt, dass wir die Juden lieben sollen, die Israel lieben sollen und segnen sollen und gut ist, so. Aber so einfach ist es eben nicht, ja. Wir haben da Geschichten gehört. Mir war nie bewusst, was es bedeutet, wenn man als Jude gläubig wird. Ja, erstens wirst du sofort verfolgt von traditionellen, also von Juden, die traditionell sind, vor allem von den orthodoxen Juden. Man darf in Israel nicht evangelisieren oder sowas, das geht gar nicht. Du kriegst kein christliches Buch in deinem Buchladen oder so, das geht auch gar nicht. So, du wirst Christ. Und jetzt merkst du, dass du ja, wenn du Christ wirst, dann bist du ja in eine neue Schöpfung, du bist in einer neuen Familie angekommen. Und das Erste, womit du konfrontiert wirst, ist, dass deine Feinde, wo du dein ganzes Leben davon geprägt warst, dass das deine Feinde sind, nämlich die Araber, dass die auch Christ sein können. Und dann muss ich mich mit denen versöhnen. Also das ist eine Tragik. Wisst ihr, ich habe so gedacht, wir haben manchmal Riesenprobleme, ja. Ja, uns hat irgendjemand in der alten Gemeinde irgendwas angetan oder unsere Verwandten oder der Pastor sowieso und der war ja so schlimm. Und dann denke ich mir, Mann, ist das für eine Lappalie. Der hat nicht meine Mutter umgebracht. Der hat auch nicht meine Äcker und meine Ländereien weggenommen. Wenn du dort Christ wirst und es geht eben, da ist mir das so bewusst geworden, das ist bei uns gar nicht so klar, wenn wir gläubig werden. Viele Menschen, die gläubig werden, die Jesus annehmen in ihrem Leben, die sind dann so erst einmal eine ganze Weile total ich-bezogen. Es geht nur Jesus und ich und wir haben eine gute Zeit und alles andere ist mir wurscht. Also es ist vielleicht nicht so bewusst, aber es läuft eigentlich so ab. Und Aber irgendwann muss das dazu kommen, dass du nicht als Solo-Christ irgendwie auf der Erde dein Dasein führen kannst, sondern du bist ja in eine Familie hineingeboren. Und alle anderen, die gläubig sind, die an Jesus glauben, sind deine Geschwister, ob es dir passt oder nicht. Und wir können uns hier in unserer Kultur gern distanzieren und es ist auch ganz einfach und so, es merkt auch oft keiner, so dann musst du mit dem gar nicht umgehen. Aber wenn du in so einem Land wohnst wie Israel, dann geht es nicht. Du musst zu deiner Entscheidung stehen und du musst auch um die Gnade Gottes bitten, dass in dir dieser Geist der Versöhnung ist. Und ich werde euch nächsten Sonntag mehr davon erzählen, da gibt es richtige Dienste dort, Pastoren, die sich da unter diesem Motto vorgenommen haben, die sich gegenseitig treffen, arabische Pastoren und jüdische Pastoren und die Freizeiten machen zusammen oder die zusammen nach Auschwitz fahren und solche Sachen, einfach um diese Versöhnung zu propagieren. Auch diese Tatsache, dass viele denken, ja, wenn man dann sie hat in der Apostelgeschichte schon angefangen. Also angefangen haben sich Heiden zu bekehren, dann war sofort dieser Druck, ihr müsst jetzt jüdisch werden. Ja, da haben in der Apostelgeschichte haben sie ein Konzil einberufen wegen dem. Was müssen jetzt die Heidenchristen einhalten? Müssen die beschnitten werden? Oder dürfen die das nicht machen? Oder welche Gesetze müssen die halten und so? Und dieser Konflikt ist immer noch. Und ich habe so gemerkt, wie wichtig das ist, wenn man im Inneren versöhnt ist, dann kann man den anderen stehen lassen. Ich habe zum Beispiel messianische Gemeinden, also jüdische Christen, messianische Gemeinden kennengelernt und die haben gesagt, wir feiern immer noch die jüdischen Feste, weil das ist unsere Identität. Wir feiern am Sabbat Gottesdienst, weil am Sonntag müssen wir sowieso arbeiten. Also verstehst du, sie sind Christen, aber sie nehmen ja diesen Rattenschwanz von ihrer Identität mit und wenn das alles in Versöhnung geschieht, dann ist es wunderbar. Aber wenn dort im Land die Araber sich als Christen bekehren, dann können die nicht hergehen und sagen, ihr müsst mit uns jetzt am Sabbat feiern. Versteht ihr diesen Konflikt? Und die Araber, die versuchen am Sonntag Gottesdienst zu feiern, je nachdem wie das ist mit den Feiertagen. Ich war übrigens in beiden Arten von Gemeinden, das macht richtig Spaß. Habe auf Hebräisch Lobpreis gemacht, habe auf Arabisch Lobpreis gemacht, so die singen ja auch ihre Melodie, das war so stark, das habe ich noch nie, sowas am messianischen Lobpreis kenne ich ja, aber das hat so viel Spaß gemacht. Steht da Arabisch alles und dann steht da in Schreibschrift, also wie halt die Wörter sind und unten ist dann Englisch und dann kann man nämlich dann mitsingen und so und das macht unheimlich viel Spaß. Ja, das nur nebenbei. Aber eben, ich habe gesehen, wie wichtig das ist, dass man sich stehen lässt und dann ist mir so aufgefallen, dann gibt es in Deutschland Leute, die sagen, wenn du Christ wirst, dann musst du den Sabbat halten und dann musst du immer zuerst für Israel beten, bevor du irgendwas anders machst und machen Religion draus, sind jüdischer als die Juden. Und Leute, davon müssen wir uns auch distanzieren. Es ist nicht unsere Identität. Versöhnung heißt dem anderen seine Identität lassen. So wie er ist. Und Jesus und Gott hat es ganz klar gemacht von Anfang an bei der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten sind ganz viele verschiedene Völkergruppen da gewesen, auch die Araber. Also der Heilige Geist ist auf alles Fleisch gekommen. Und wir hier, wir können das ganz einfach akzeptieren, aber wenn du dort lebst, also die haben Sachen erzählt, das ist so haarsträubend. Zum Beispiel, die machen Sommercamps und da holen die 50 Jugendliche, 50 arabische und 50 jüdische, die alle gläubig geworden sind an Jesus. Und die schicken sie in die Wüste. Dann sind die in der Wüste in so einem Camp. Und so am Anfang sitzen die alle getrennt und da reden die auch alle getrennt. Und am zweiten Tag gibt es eine Kameltour in die Wüste. Und jeweils auf einem Kamel sitzen immer zwei Leute. Kannst du dir vorstellen, wer? ein Araber und ein Jude. Und so fangen die an und dann müssen die miteinander reden und so. Und nach ein paar Wochen sind es die dicksten Freunde. Aber stell dir vor, was dann passiert. So was wie letztes Jahr Gaza-Krieg. Dann müssen die wieder ins Militär. Und dann müssen die wieder gegen ihre Freunde schießen. Und dann haben sie erzählt, dann rufen die sich gegenseitig an und weinen und beten und flehen. Und sagen, betet für uns, dass Gott uns zeigt, wie wir das machen sollen. Und also das kann man sich nicht vorstellen. Und eben, ich werde euch nächsten Sonntag noch mehr erzählen. Also das wird nicht so tragisch und nicht dramatisch. Ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr jetzt dann heulend rausgeht oder so. Aber es ist doch etwas, wo man, finde ich, wissen muss. Also es war mir nie so bewusst. Und eben als ich das alles gehört habe, ist mir einfach so wichtig geworden, wie was es für eine Notwendigkeit ist, dass wir einen versöhnenden Geist haben. Ja, weil Versöhnung brauchst du überall. Versöhnt sein musst du selber mit Gott. Du musst versöhnt sein mit dir selber. Und du musst versöhnt sein mit den Menschen, die um dich rum sind, mit deinen Verwandten. Wie gesagt, weil ich glaube, sonst schneiden wir uns von ganz viel Segen ab. Und du kannst nicht einfach behaupten, du bist Jesus, folgst Jesus nach, weil Jesus hat einen Haufen Brüder und Schwestern. Und so in unserer westlichen Welt tun wir uns teilweise isolieren, Familienverbände gehen auseinander, jeder wohnt einzeln. Da diese Tendenz, sich zu isolieren, weil man machen will, was man will, die ist sehr stark. Aber in Bezug auf Glauben geht es nicht. Es ist nicht göttlich. Ja. Also Versöhnung nicht nur zwischen Rassen und Völkern, sondern es wird auch ganz eng in deiner Umgebung. Und es fängt damit an, dass du vergibst. Und dann gibt es einen Prozess und am Ende steht die Versöhnung. Wir wollen dann nachher noch rausfinden, was das eigentlich bedeutet. Wir wollen jetzt lesen Matthäus 5, Vers 24. Da heißt es: So lass deine Gabe dort vom Altar. Also wenn man eine Gabe darbringen will, dann soll man sie dort vom Altar stehen lassen. Und geh vorher hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Da siehst du mal, wie wichtig das Gott ist. Und wir tun immer alles. Das eine ist ja meine Sache, da gebe ich Gott was oder ich gebe jemand anders was. Aber ob ich mich versöhne, da entscheide ich mich dann erst noch später. Und Gott ist es so wichtig, dass er sagt, hey, was willst du, gibst du irgendwas und du bist nicht versöhnt, dann lass es einfach sein. Geh vorher hin und versöhne dich. So wichtig ist das. So wichtig ist es, wir lesen 2. Korinther 5 und Vers 17 bis 20. Ganz ruhig heute Morgen. Und da steht daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und den Dienst der Versöhnung uns gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also hier ist die Aussage, wir sind eine neue Schöpfung, du bist ein ganz neuer Mensch, du lebst in einer neuen Familie mit Jesus Christus. Und Gott macht immer den Anfang. Gott hat uns mit Christus versöhnt, noch bevor wir überhaupt was von ihm gewusst haben. Indem Jesus ans Kreuz gegangen ist und dieses Werk getan hat der Erlösung und der Versöhnung. Aber er sagt auch, dass wir dieses Wort von der Versöhnung in uns haben sollen. Ja, er hat es in uns reingelegt, das Wort der Versöhnung. Und Es heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der erste Schritt, den wir tun, ja. Aber das, was wir von Gott empfangen, der muss auch immer weitergegeben werden. Ja, wenn wir von Gott Versöhnung bekommen, wenn wir uns mit Gott versöhnen lassen, dann muss immer der nächste Schritt sein, dass es auch weitergeht. Und er hat uns diesen Dienst der Versöhnung gegeben. Ich bin mit Gott versöhnt, wenn ich Jesus angehöre, ja. Dann bin ich in dieser neuen Familie. Dann sind die anderen Christen meine Brüder und meine Schwestern. Die von der alten Gemeinde. Zum Beispiel. Die katholischen, die evangelischen, je nachdem, ob die gläubig sind oder nicht, da spielt jetzt die Hierarchie keine Rolle. Die Menschen, die Baptisten, die Missionsgemeinde, die vielleicht eine andere Auffassung haben, aber Jesus angehören. Leute, in letzter Zeit hat Gott mein Herz wirklich viel, viel größer gemacht. Diese Sätze hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht aussprechen können. Da war ich nur viel zu viel verbissen in meine eigene Theologie und was ich glaube und was richtig ist. Aber in erster Linie geht es um die Person, um den Menschen. Und wir kommen nicht in den Himmel wegen dem, was wir alles wissen. Leute, können wir vergessen. Wenn sogar der Paulus am Ende sagt, er weiß eigentlich nicht wirklich was. Und der hat 2/3 vom Neuen Testament geschrieben. Vergiss es. Wenn du denkst, du bist so super gescheit und musst alle anderen belehren. Es geht um die Hingabe und um dieses Leben an Gott hingegeben. Und um dieses Ringen drum, seinen Willen zu erfassen und was er von uns möchte und das dann auch zu tun. Und jeder so, wie er es kann. Und jeder so, wie er es weiß. Du wirst nicht von Gott für etwas gerichtet, was du nicht weißt. Ja? Du wirst überhaupt nicht gerichtet, weil Jesus für dich gerichtet worden ist. Aber zur Verantwortung gezogen werden wir schon. Ich freue mich so, ich habe mich so gefreut, wo ich in Israel war, dass kurz vorher dieser Gebetsabend zustande gekommen ist in der CSH. Wie lange haben wir da drum gerungen und wie schwierig war das? Weißt du, wenn ich jetzt in Israel war, dann wäre das ja lächerlich. Wo sind eigentlich unsere Probleme? Hä? Und trotzdem scheint es so unüberwindbar zu sein. Und vor allem habe ich mich so gefreut, dass so viele Leute offensichtlich schon mit den Füßen geschart haben, weil ja auch so viele da waren. Und solange wir Leiter uns da nur rumdiskutiert haben und waren die Leute schon jahrelang für das gebetet. Ich habe auch eine Geschichte gehört. Das ist ein Dienst und der heißt Yad Biyad, das heißt Hand in Hand. Und es sind Leute, die eben auch in Gruppen nach Auschwitz fahren, immer Juden und Christen und wenn es möglich ist, Araber, gemeinsam nach Auschwitz fahren und dort einfach beten und verweilen und Gott die Ehre geben und sich versöhnen unter diesem Mantel der Versöhnung. Ja, und wenn du dort bist in Auschwitz, das ist eigentlich tabu, da darf keine deutsche Fahne gehisst werden, weil wir sind ja schließlich die Täter gewesen. Ja, da gibt es nur jüdische Fahnen, werden da geschwenkt und die Leute gehen halt mit ihren jüdischen Fahnen auf diesen Bahngleisen. Und ich glaube, letztes Jahr war es erst, da sind so eine Gruppe, auch von ganz gemischte Gruppe hingefahren und plötzlich machen die Jugendlichen von Deutschland ihre Fahnen raus, die deutsche Fahne. Ja. Und die Leiter haben diskutiert, ach, das geht ja nicht und das müssen wir jetzt verbieten und da. Und sind zusammengestellt und haben diskutiert. Während die diskutiert haben, haben die jungen Leute die israelische und die deutsche Fahne zusammengebunden, haben es alles um ihre Schultern, haben eine Riesenkette gemacht und sind gemeinsam auf den Gleisen spaziert. Und so habe ich gedacht, so komme ich mir vor, wenn wir als Leiter da oben irgendwas rumdiskutieren und die Leute sind schon längst bereit für das. Wir müssen echt lernen. Und die jungen Leute, die haben sowieso eben diese ganze Tradition nicht im Nacken. Die können freier entscheiden und freier Dinge tun. Aber solche Sachen passieren in dieser Zeit und das ist eine wunderbare Sache. Ist ein Segen für alle. Ich habe auch gehört in Israel, und das wissen wir ja hier auch, dass teilweise auch dort bestimmte Rassen sehr stark unterdrückt werden. Das ist immer Saat und Ernte, wenn du bitter bist, wenn du nicht vergibst und tust am Ende das Gleiche. Ja, und so zum Beispiel die Äthiopier werden im Land sehr stark unterdrückt und sind irgendwie nur die unterste Schiene von allen. Und der äthiopische Pastor hat uns erzählt, dass so viele krank geworden sind wegen dieser Verbitterung. Und wir haben ja heute Morgen Heilungsgottesdienst, und habe ich gedacht, ja, versöhnt sein ist auch etwas Gutes für deine Seele und für dein Leib. Bitterkeit verdorrt das Gebein, steht in der Bibel. Und Bitterkeit und Unvergebenheit bringt Krankheit, aber Versöhnung bringt Gesundheit. Und ich frage dich heute Morgen, bist du versöhnt? Bist du versöhnt? Im Johannesbrief steht, dass wenn wir sagen, wir lieben Gott und wir lieben nicht unseren Brüder, dann sind wir Lügner. Das sagt nicht ich, das sagt die Schrift. Gibt es jemand in deiner Verwandtschaft, auf deiner Arbeit, in der Nachbarschaft, wo du nicht versöhnt bist? Möchte ich halt ganz ernstlich herausfordern. Möchte ich aber auch gerade sagen, genauso wie es mit dem Frieden ist, Jesus sagt, haltet Frieden mit den anderen, so viel an euch liegt. Also das heißt, es kann auch eine einseitige Versöhnung sein. So wie Gott einseitig sich mit uns versöhnt hat, auch bevor wir uns für ihn entschieden haben. Also das heißt nicht, dass wir mit allen Menschen Freunde sein können. Es geht halt manchmal nicht. Ja, wir sollen alle lieben, aber es können nicht alle unsere Freunde sein und so. Aber wichtig ist, was regt sich in mir, wenn ich an bestimmte Personen denke? Dann kannst du sehen, ob du versöhnt bist. Oder wenn dich jemand drauf anspricht, auf eine bestimmte Person, und du könntest eine Stunde lang dich darüber auslassen, was die alles gemacht haben, dann bist du definitiv nicht versöhnt. Du hast vielleicht mal angefangen, denen zu vergeben, aber versöhnt ist dann was anderes. Verstehst du, was ich meine? Versöhnt bist du, wenn du ohne Groll, ohne Bitterkeit, ohne irgendwie was Negatives an eine Person denken kannst, sie segnen kannst, ganz frei. Dann bist du versöhnt. Ja? Was kann zum Beispiel ein Hindernis sein für Versöhnung? Warum denken wir, dass wir uns nicht versöhnen können? Ich denke, eine große Gefahr ist, wenn ich mich als Opfer sehe. Ja, wenn ich eine Opferhaltung eingenommen habe. Weil dann sind ja alle anderen schuld. Ja, wenn ich Opfer bin, sind alle anderen schuld. Dann habe ich ja Rechte, die ich einfordern kann. Wenn ich Opfer bin, müssen schließlich die anderen alles tun, dass mir wieder besser geht. Ja, da müssen die anderen funktionieren und ihre Schritte machen. Und vielleicht überlege ich es mir dann noch. Wenn ich Opfer bin, kann ich Gesetze übertreten, weil ich ja Opfer bin. Ich habe Deutsch Stories gehört von Leuten, die dadurch radikalisiert worden sind in Israel, weil sie aus Versehen von der Polizei erwischt worden sind für was sie gar nicht getan haben. Und die geschlagen worden sind, in Gefängnisse gekommen sind. Wenn dir das zwei- oder dreimal passiert, dann denkst du, ab jetzt fangen sie mich für das, was ich getan habe. Versteht mich, ich will keine Partei ergreifen heute Morgen. Alle Seiten haben Fehler gemacht. Aber ich möchte auch nicht, was teilweise in christlichen Gemeinden so ist, dass alles, was Israel macht, wird verherrlicht und alles, was die anderen machen, wird verteufelt. Und so ist es einfach nicht. Gott hat seine Menschen auf beiden Seiten. Er hat sein Volk auf beiden Seiten. Es ist ganz klar, dass wir das Volk Israel segnen, ob sie es richtig machen oder nicht, weil es Volk Gottes ist. Ganz klar. Aber wir können uns nicht das Recht daraus nehmen, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Das geht nicht. Wenn ich Opfer bin, habe ich auch kein Verständnis für andere. Das ist auch so ein Zeichen, so ein Raster, wo du selber überlegen kannst, ob du dich zum Opfer gemacht hast. Du kannst dich zum Opfer machen für deine Familiengeschichte und kannst es als Grund nehmen, dass du dein Leben lang im Groll bist. Ja, bei uns war es immer so, dass meine Schwester immer die super Gute war. Die war in der Schule gut und die war zu Hause gut und die war gehorsam und die war intelligent und die war alles, was ich nicht war. Ja, Leute, aber davon kann ich doch nicht, so will ich doch nicht leben. Da muss man irgendwann hergehen und sagen, ich versöhne mich mit meiner Schwester. Oder innerlich zumindest, die lebt jetzt nicht mehr, aber ich muss anfangen vergeben und irgendwann muss ich versöhnt sein und kann nicht bei allem sagen, ja, aber weil das bei mir immer schon so war. Ja, deswegen habe ich das Recht jetzt ja auch so zu handeln. Versteht ihr, was diese Opferhaltung bewirkt? Die legalisiert uns eigentlich so, dass wir das Gleiche machen, wofür wir andere verurteilt haben. Ja? Eben, und dann gibt es Entschuldigung und dann gibt es Rechtfertigung und dann gibt es Dämonisierung, das heißt, dass der andere wie dämonisiert wird und dann bin ich ja frei raus, ich kann ja dann, weil ich ja das Opfer bin. Aber Leute, ich sage euch, ein Opfer lebt nicht gut. Aus dieser Rolle müssen wir rauskommen in die Freiheit und in die Vergebung und in die Versöhnung und dann geht's uns gut. Und dann lassen wir das alles hinterher, weil wir können nicht verhindern für das, was wir können das nicht mehr ändern, das, was uns angetan worden ist. Aber wir können verhindern, dass es uns unser ganzes Leben lang begleitet. Und die christliche Einstellung ist nicht eine Opferhaltung. Eine christliche Einstellung ist, wie kann ich durch Jesus Christus meine Umwelt verändern? Wie kann ich ein Segen sein für andere? Ja, und Versöhnung könnte zum Beispiel sein, der erste Punkt ist ja immer aufeinander zugehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem eigenen Leben eine Situation, wo ich habe einen Brief geschrieben, ich bin auf die Person zugegangen, aber da kann man jetzt nicht wirklich was machen, aber von meiner Seite aus bin ich versöhnt. Aber ich möchte euch wirklich ganz dringend bitten, ich rede auch als Gemeinde zu euch. Einige haben wir, die aus anderen Gemeinden gekommen sind. Wenn du im Bösen weggegangen bist, bete zu Hause, wie du dich versöhnen kannst. Vielleicht magst du einen Brief schreiben. Ich habe das selber erlebt, weil ja auch viele von uns weggegangen sind. Es gab Leute, die haben mich nach 2-3 Jahren angerufen und gesagt, ich komme mit meinem Leben nicht mehr auf die Füße und Gott sagt mir immer, ich muss dich um Vergebung bitten. Und ich finde einfach komme auf keinen grünen Zweig. Und Gott hat gesagt, bevor ich das nicht mache, wird es auch sich nicht ändern. Hat es Leute gegeben, die haben mich angerufen, sich bei mir entschuldigt. Und das finde ich toll. Und dann war das gut. Und dann konnten sie weiterlaufen. Also ich möchte dich wirklich bitten, nimm das ernst. Ruf die Person an, schreib einen Brief. Auch es geht jetzt nicht nur um andere Gemeinden, auch einfach wenn Familienangehörige, wo seit Jahren Fehde ist oder Schweigen ist oder so, mach doch deinen Anfang. Mach es einfach von dir aus, einfach einseitig. Nicht mit dem Hintergedanken, dann wird alles gut. Das funktioniert manchmal, aber es funktioniert nicht immer. Und dann im optimalen Fall wäre es so, wenn man sich versöhnt, dass man vielleicht sogar ein Gespräch mit dem anderen hat. Dass man vielleicht sogar ihm sagen kann, der anderen Person, wie sehr man verletzt war und was einem wirklich wehgetan hat. Das wären dann so Versöhnungen, wenn beide möchten. Es ist dann nicht mehr einseitig, sondern wenn jetzt der andere auch will, dass man auch die Freiheit hat zu sagen, das hat mich so sehr verletzt. Ich denke, das wissen auch alle Ehepaare, die hier sitzen. Wenn man streitet, dann muss man sich wieder versöhnen als Ehepaar. Und du kannst dich nicht versöhnen, solange du beim Du bleibst. Und du hast das gemacht und du hast das gemacht und weil du das gemacht hast. So, das ist nicht Versöhnung. Versöhnung fängt an, wir sagen, es hat mich verletzt und das möchte ich dir gern sagen. Ich habe das so empfunden, ich habe das so gespürt, vielleicht hast du es gar nicht so gemeint. Und dann geben von sich aus und ist nicht das Opfer, sondern öffnet sich, damit der andere auch was sagen kann. Und so wird dann neu wieder Vertrauen aufgebaut. Und wichtig ist bei Versöhnung, dass unsere Identität in Christus gestärkt wird. Leute, wir können nicht solche Dinge tun, wenn wir nicht gestärkt sind, voll sind selber von der Liebe Gottes. Das ist immer der erste Weg, dass du wirklich deine Gemeinschaft mit Gott hast, dich von ihm auffüllen lässt und dich freuen kannst über dein Heil. Und dann hast du auch die Kraft für sowas. Das muss immer eigentlich der allererste Punkt sein. Eben, lass dich versöhnen mit Gott und versöhn dich mit dir selber. Ja. Und dann lässt du den anderen einfach auch stehen in seiner Identität. Die anderen müssen nicht so werden wie du. Ja, das denke mir dann immer so, ne? Wenn der andere muss doch das auch so sehen wie ich. Aber sonst funktioniert nicht einmal in der Familie, geschweige denn, wenn es dann der Radius größer wird. Lass uns einfach unsere Identität in Christus haben und uns gegenseitig stehen lassen. Und wie gesagt, immer mit diesem Bewusstsein, dass es ein Aufruf Gottes ist. Gott sagt, lasst euch versöhnen. Es ist nicht Erfindung von mir oder von irgendjemand. Und wenn Gott etwas sagt, was wir tun sollen, da ist immer eine Verheißung dabei. Ja, wenn Gott sagt zum Beispiel, ehre deine Eltern, dann wirst du ein gutes Leben führen. Segne deine Regierung und das Land wird gesegnet sein. Also es gibt immer diese zwei Seiten. Und wenn Gott sagt, lass dich versöhnen, dann ist ja das auch in dir, diese Versöhnung. Und ist dein Leben auch besser. Dann wirst du Segen erleben. Dann wird Segen nicht von dir zurückgehalten, weil du verbittert bist oder vergrämt bist. Also du profitierst am Ende immer selber. Ja? Gut. Das war's, was ich heute Morgen sagen wollte. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt zusammen aufstehen. Michael, kannst du vielleicht ans Klavier gehen, und dass wir noch eine Zeit haben, wo wir im Gebet sein können. Nee, du nicht. Du kannst ja viel, aber Klavier spielen musst du jetzt nicht. Ja, vielleicht kannst du aufstehen.